Häufig, wir kennen sehr viele von den Geschichten in der Schrift und wir lesen die vielleicht und tragen sie den Kindern vor und lesen vielleicht auch selber in Gottes Wort und dann sagen wir, ja, okay, ich weiß die Geschichte. Ich weiß, was als nächstes passiert, ich weiß, wie sie ausgeht. Aber Gott hatte sie nicht nur für uns aufgeschrieben, damit wir mehr Geschichten kennen, sondern er hat sich darin offenbart. Und deswegen machen wir im Moment diese Serie, um die ganzen verschiedenen Geschichten, die Gott uns gerade auch im Alten Testament gegeben hat, zu verbinden. Und wer sich da noch ein bisschen mehr hineinlesen möchte, die große Geschichte zu verstehen, Jochen, du hattest mich, glaube ich, gestern darauf hingewiesen und ich hatte es tatsächlich auf Deutsch gehabt und habe nicht verwunden. Also das Jesus-Projekt, wir werden es in die Bibliothek tun, ich bin selber gerade noch dabei, das zu lesen, aber das erzählt das auch wunderbar. Es gibt auch andere gute Bücher, die das tun, aber das kann ich empfehlen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne dran wenden und wir tun es in unserer Bibliothek, von der kann man sich das dann gerne später dann ausleihen. Und es zeigt uns, dass was Gott am Wirken ist, das sind nicht einfach nur Einzelereignisse, sondern das gehört alles zusammen. Und Gott hat einen Plan von Anfang an und er hat einen Plan mit deinem Leben. Und wenn wir auch in der Schrift sehen, das läuft nicht immer so von Sieg zu Sieg. Das ist nicht so geradlinig, wunderbar, ohne Probleme, sondern wir sehen das. Und deswegen auch heute Morgen die Geschichte, die häufig bezeichnet wird als der Sündenfall, der Fall des Menschen, ein Fall für Gott. Und es zeigt uns, dass das dazugehört und Gott diesen Plan dort hat, dass der ganze Heilsplan darauf beruht. Und ich möchte hier schon einmal an die Leinwand tun, 1. Korinther 15, 21 und 22. Da heißt es nämlich, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Es zeigt uns, dass alles zusammengehört. Du kannst nicht etwas herausnehmen und sagen, naja, mir gefällt diese Geschichte, aber das andere, naja, das ist nicht so mein Ding. Sondern Gott greift an und sagte, ja, wir haben hier ein Problem, aber Gott hat von Anfang an eine Lösung. Und das wollen wir heute auch sehen. Und schauen dazu in 1. Mose 3. 1. Mose 3, ich lese die Verse 1 bis 6. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, nein, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Wir beginnen hier mit der Versuchung, die hier dargestellt wird. Und wenn wir noch einmal zurückgehen zum vorigen Kapitel, in Kapitel 2, dort wurde von diesem Baum gesprochen. Ich lese auch das einmal kurz vor, in den Versen 15 bis 17 von Kapitel 2, da hieß es, Gott der Herr nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, der du davon isst, musst du sterben. Und viele fragen sich dann immer wieder, ja warum, wenn Gott allwissend ist, warum hat er diese Möglichkeit gegeben? Warum hat er diesen Baum dahingestellt und gesagt, du sollst nicht davon essen? Alle anderen konnten sie ja nehmen, warum musste das sein? Eine direkte Erklärung liefert die Schrift nicht. Aber was für mich am meisten Sinn ergibt, ist, er gibt die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Er will, dass es freiwillig und nicht erzwungen ist. Gott hätte Roboter schaffen können. die immer automatisch einfach so programmiert sind, dass sie genau das tun, was er gesagt hat. Aber Gott wollte Menschen in seinem Ebenbild schaffen, die moralische Verantwortung tragen, die eine Verantwortung vor ihm haben, die nicht einfach nur das abspulen, was er hineinprogrammiert hat, sondern in seinem Ebenbild und die dann eben auch eine entsprechende Verantwortung haben. Und nun wurden sie geprüft. Da ist dieser Baum, wo Gott gesagt hat, von diesem darfst du nicht essen. Und werden auch geprüft, indem der Satan in Form der Schlange Gottes Absicht in Frage zog. Hat Gott das wirklich gesagt? Und wenn er das, auch wenn er das nicht erlaubt hat, warum hat er das nicht gesagt? Warum hat er das nicht erlaubt? Warum ist das verboten? Kennen wir das heutzutage auch? Warum ist das denn verboten? So schlimm kann das doch gar nicht sein. Alle anderen machen das doch auch. Der will das doch bestimmt nur nicht, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Und so werden wir verführt. Und deswegen hat der Satan auch diese Strategie beibehalten, denn er weiß, sie ist sehr erfolgreich. Und er benutzt hier dieses, zu sagen, erstmal, ich stelle es in Frage, dann schau es dir an und ich weiß, wenn du lang genug schaust, du wirst begehren und du wirst nehmen. Deswegen warnt uns später auch die Schrift in 1. Johannes 2, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen, der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und das ist genau das Gleiche, was wir hier schon in 1. Mose sehen. Die Begierde der Augen, schau es dir an. Und es ist doch begehrenswert. Das sieht doch gut aus. Wieso soll diese Frucht irgendwie anders sein als all die anderen, die du auch isst? Und da ist doch was dran. Ja, zur Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Ihr werdet sein wie Gott. Hochmut des Lebens. Und sie sah, sie begehrte die Begierde des Fleisches. Ich muss dieses haben. Ja. Und das ist die gleiche Tendenz. Nein, wir haben nicht diesen Baum heutzutage, aber wir haben die gleiche Tendenz. Wir sehen etwas und je länger wir uns damit beschäftigen, dann wächst häufig eine Begierde. Und dann ist es nur noch ein kurzer Schritt davon zu nehmen. Und wir lesen hier, dass es nicht nur bei ihr der Fall war. Manchmal wird dann die Schuld in die Schuhe geschoben und sagt, ja, ja, Eva wieder hat sich verführen lassen. Aber dann steht und sie gab ihrem Mann, der bei ihr war. Also anscheinend hat er das Ganze mitbekommen und er hat dann auch genommen und von dieser Frucht gegessen. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen nicht so schlimm. Naja, da war halt eine Frucht, die hätten sie nicht essen sollen, haben es trotzdem gemacht. Aber warum das in der Schrift so wichtig ist, ist nicht, weil Gott es so penibel auf irgendwelche Früchte abgesehen hat, sondern weil es ein direktes Misstrauen Gott gegenüber ist. Er hat gesagt, okay, ich habe euch geschaffen, ich habe die Welt geschaffen, es war sehr gut. Und ich stelle euch in einen Garten, den ich selber für euch bereitet habe und ihr dürft reichlich davon nehmen, das ist alles für euch da. Ich gebe euch eine Ausnahme, weil ich euch liebe und weil ich nicht jedes Detail vorherbestimme und sage, du hast gar keine Möglichkeit, was zu machen. Sondern er gibt diesen Baum und er sagte, das ist das Beste für euch. Vertraut mir hier. Ich gebe euch Anweisungen. Ich gebe euch sehr, sehr viel. Ihr dürft dieses haben. Aber es gibt eben auch Grenzen. Aber statt Gottes Warnung zu vertrauen, vertrauen sie ihrer eigenen Wahrnehmung. Vertrauen nicht darauf zu sagen, Gott hat gesagt, ich darf nicht davon nehmen. Und er hat mich geschaffen. Er hat alles so wunderbar gut gemacht, er wird wissen, was er uns sagt. Sondern sie misstrauen. Sie sagen, ich schaue mir das lieber selber an. Und ich treffe dann meine eigene Entscheidung. Denke ich, ich sollte davon lieber Abstand halten oder ich kann davon nehmen. Und so entscheiden sie sich dafür und misstrauen Gott und vertrauen, dass sie selber besser wissen als Gott. Sie glauben, dass Gott ihnen etwas vorenthält und müssen nun das Böse aus Erfahrung kennenlernen. Wir kennen diese Geschichte, aber wie oft wiederholen wir den gleichen Fehler. Kann doch nicht so schlimm sein. Ist doch nur ein Blick. Ja, aber ein Blick führt häufig zu mehreren Blicken, führt zu einer Tat, führt zur Sünde und führt zum Tod. Wir lesen in Jakobus 1, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gibt ihr den Tod. Das ist genau, was hier geschehen ist. Ja. Adam und Eva, sie wurden nicht von Gott versucht. Gott hat den Baum zugelassen, ja. Aber er hat sie nicht verführt, hat gesagt, schau mal, wollt ihr nicht doch gegen mich vorgehen? Aber sie haben dieses gesehen, sie haben auf den Verführer gehört und wollten dann selber entscheiden. Und das ist gewachsen und sie wurden versucht, wurden hingezogen zur Begierde, haben genommen und durch die Sünde kam der Tod in die Welt. Genau wie Gott gewarnt hat. Ja, was kann man dagegen tun? Was sollen wir denn jetzt machen? Eine weitere Warnung finden wir in Römer 13, Vers 14, wo es sagt, treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Nun, der Baum war da, den konnten sie nicht, den sollten sie nicht abholzen. Das hatte Gott nicht gesagt. Okay? Aber er hatte die Warnung gegeben und sagte, vertraut mir, bleib einfach weg davon. Ja? Aber wir haben diese Tendenz in uns, dass gerade wenn etwas verboten ist, das ist doch spannend. Warum ist das denn verboten? Was ist da denn jetzt genau dran? Und wir sind dort durch unsere Begierde in uns quasi hingezogen, zu sagen, nee, ich will dieses doch machen. Er sagte, sei vorsichtig. Das hat schon bei den Menschen, die Gott komplett in seinem Ebenbild geschaffen hat, die ansonsten vollkommen war, hat das nicht funktioniert. Da war die Begierde zu stark geworden, sie haben dieser Begierde nachgegeben. Lass uns nicht denken, mir würde das nie passieren. Manchmal ist es so leicht zu schimpfen und sagen, na, hättet ihr das nicht gemacht, dann hätten du und ich das gemacht. Es ist nicht, wir sind so viel besser. Und er sagte, die Vorsorge hier wäre zu sagen, wenn Gott etwas verbietet, dann schau nicht, wie nah kann ich rankommen und noch nicht sündigen. Es stand ja nur, du sollst nicht essen. Ne? Wäre es erlaubt gewesen, die Frucht zu lecken? Mal ein bisschen an die Zunge zu halten, zu probieren. Theoretisch ist es nicht verboten, aber du bist viel zu nah dran. Wenn du weißt, es ist für mich eine Versuchung, diese Fernsehprogramme zu sehen, dann mach sie gar nicht erst an. Und wenn es sein muss, dann hab keinen Fernseher zu Hause. Wenn du weißt, Alkohol ist für dich ein Problem, dass du dann zu viel trinkst und dich betrinkst, ja, dann hab nicht den ganzen Kühlschrank voll mit dem Zeug. Oder geh nicht zu Orten hin, wo du weißt, meine Freunde werden alle trinken und die werden mehr trinken und gucken mich dann an, willst du nicht auch? Du weißt, wo ein Bereich ist, womit du zu kämpfen hast. Treib nicht Vorsorge für das Fleisch. Schau nicht zu sagen, ja, warum ist das denn verboten? Die wollen uns doch nur den Spaß verderben. Nein, Gott will uns nicht den Spaß verderben. Er will uns am Leben erhalten. Er will die Konsequenzen von der Sünde, dass wir sie vermeiden können. Deswegen gibt er diese Gebote. Deswegen hat er es damals schon getan. Und wir sollen eben auch daraus lernen, wir kennen diese Geschichte und wir wissen auch, wohin das führt, wenn man der Sünde nachgibt. Und deswegen steht das da als Warnung zu sagen, bitte, wenn Gott sagt, nicht für dich, dann gibt es einen guten Grund, selbst wenn ich diesen Grund nicht kenne. Selbst wenn ich sage, die anderen sagen alle, oh, das ist so eine wunderbare Erfahrung, das musst du auch mal ausprobieren. Aber hat es Gott erlaubt? Und möchte er das jetzt für mich? Wir kennen, wie es weitergeht. Hat es Adam und Eva erfüllt? Es hat ihre Augen aufgemacht, aber nicht, dass sie dann sich gefreut haben, sondern dass es ihnen peinlich war. dass sie Furcht hatten. Wir kommen gleich noch dazu. Okay. Wenn wir der Sünde nachgeben, es hält nie all die Versprechen. Okay. Die Bibel sagt uns, alle haben gesündigt. Ich habe gesündigt, du hast gesündigt. Denk mal an eins der Male zurück, wo du gesündigt hast. Kannst du anschließend zurückblicken und sagen, ich bin so froh, dass ich gesündigt habe. Seitdem bin ich so glücklich. Nee, es ist immer, Schuld ist da, es hat uns doch nicht so erfüllt, es hat uns nicht so zufriedengestellt, wie wir uns das erhofft hatten. Und das ist mit Sünde jedes Mal der Fall. Es verspricht so viel, aber es kann das nicht halten. Und deswegen sollen wir dem Herrn vertrauen. Aber was sollen wir denn machen? Als Menschheit ist es ja nun schon zu spät. Wir haben der Versuchung nachgegeben. Was jetzt? Okay, lass uns weiterschauen. Was passiert jetzt? Wenn wir zurück sind in 1. Mose 3, Verse 7 bis 13. Da wurde ihrer beider Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du da getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Wir haben die Versuchung gesehen und das Nachgeben der Menschen und jetzt sehen wir zweitens die Konfrontation. Ich habe absichtlich dort die Trennung gemacht. Ich glaube, in den meisten Bibeln ist es erst nach Vers 7. Aber in Vers 7 hieß es, da wurden ihre Augen aufgetan, sie erkannten, dass sie nackt waren, sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Ihr Schuldgefühl kam, bevor Gott jemals mit ihnen geredet hat. Sie wussten in sich drin sofort, das war verkehrt, das hätten wir nicht machen sollen. Denn Gott hat den Menschen ein Gewissen gegeben, welches uns an unsere moralische Verantwortung erinnert. In Römer 2 heißt es, denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, die die Bibel nicht kennen, die nicht die ganze Offenbarung Gottes haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen Mitzeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Und sagt, selbst wenn jemand Gottes Wort nicht hat, die Bibel nicht kennt, ist es in dem Menschen ein Gewissen drin, das Gott quasi installiert hat, um zu überführen, zu sagen, okay, das ist verkehrt, das ist richtig. Ja, es stimmt, das Gewissen funktioniert nicht hundertprozentig. Und man kann es manipulieren. Wenn man häufig genug verkehrte Sachen macht, dann kann man es weitermachen und man fühlt sich gar nicht mehr so schuldig. Und manchmal kann man Schuldgefühle für etwas kriegen, was eigentlich nicht verkehrt ist, aber man hat immer gehört bekommen, das ist nicht in Ordnung. Das heißt, das stimmt, es ist nicht hundertprozentig. Aber es ist trotzdem ein Warnmechanismus, den Gott eingesetzt hat. Und der hat bei Adam und Eva ausgeschlagen. Der Alarm hat geklingelt, zu sagen, hey, ihr hättet das doch nicht machen sollen und ihr habt euch dagegen entschieden. Sie wussten das schon in ihrem Herzen. Aber dann kommt auch der Herr und fragt, wo bist du? Nun, einige sagen so, ja, warum muss Gott das denn eigentlich fragen? Ich dachte, er ist allwissend. Ja, ist er. Aber er möchte den Dialog, er möchte das Gespräch, deswegen sagt er das. Es ist nicht, ich habe dich irgendwie aus dem Auge verloren, keine Ahnung, wo du bist. Ja? Er wusste sehr wohl, er war quasi direkt nebenan. Er kam wieder, er wollte die Gemeinschaft haben und sagt, warum bist du nicht hier? Wir wollten doch Gemeinschaft haben. Ich habe dich zu dieser Gemeinschaft geschaffen. Wo bist du? Wie häufig sagt Gott zu uns, wo bist du? ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich verstehe, der Alltag wird beschäftigt und wir haben viel zu tun. Aber wo bist du? Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Oh, Sonntagmorgen, du bist da. Das ist gut. Wo bist du den Rest der Zeit? Ich meine nicht, wir tun nichts anderes mehr, wir geben unsere Arbeit auf und wir lesen nur noch Bibel. Das ist auch nicht, was Gott beabsichtigt hat. Er hat ihnen den Auftrag gegeben, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Haben wir letzte Woche uns angeschaut. Ja, es war nicht, ihr sollt die ganze Zeit ums Lagerfeuer herumsitzen und Gemeinschaft mit Gott haben. Es sollte eine Zeit dafür geben. Nicht nur, Gott hat uns Aufgaben gegeben. Aber wenn wir uns vor Gott verstecken, weil wir lieber was anderes machen, wo wir wissen, da kann ich Gott nicht mit hinnehmen. Dann sagt Gott, ja, wo bist du? Du bist nicht da, wo du sein sollst. Und er sucht dieses, weil er uns liebt. Weil er die Gemeinschaft haben möchte und weil er weiß, dass wir in seiner Nähe ultimativ am glücklichsten sind. Und dass, wie wir schon gehört haben, die Sünde uns nie zufriedenstellen kann. Aber die Scham der Schuld verführt uns, dass wir uns verstecken, statt nach Versöhnung auszustrecken. Wir denken lieber, oh, ich habe ja verkehrt gehandelt, ich sollte lieber mich verstecken. Ich kann mich ja nicht so zeigen, wie ich bin. Und das ist absolut das Verkehrteste. Vielleicht hast du heute Morgen, gestern gesündigt und sagst eigentlich, so wie ich bin, ich kann nicht beten, ich kann so nicht zu Gott kommen. Ich sollte lieber gar nicht erst in Gottesdienst gehen. Doch gerade dann brauchen wir es am meisten. Nun nicht mit einem Hallo, hier bin ich wieder, sondern ein zu sagen, ich habe mich schuldig gemacht. Gott, ich brauche deine Vergebung. Aber ich weiß, es bringt nichts, mich zu verstecken. Du hast es eh und je mitbekommen. Du weißt ganz genau, wo ich war, wo meine Gedanken waren, wie ich reagiert habe, was ich gedacht habe. Und was hatten wir hier? Wie antwortet Adam, als er in Vers 9 angesprochen wird, wo bist du? Er sagt Vers 10, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Das ist das erste Mal in der Bibel, wo von Furcht die Rede ist. Die Furcht ist da, weil wir Gott nicht genug gefürchtet haben. Ich glaube, ich habe es so formuliert. Sünde führt immer zu Konflikten und macht... Achso, nee, das wollte ich noch nicht. Wir fürchten die Folgen, weil wir Gott nicht genug gefürchtet haben. Stimmst du zu? Das ist genau, was bei Adam und Eva passiert. Sie haben sich nicht gefürchtet, Gottes Gebot zu übertreten, haben von der Frucht genommen und jetzt fürchten sie sich, Gott zu begegnen. Gottes Furcht wäre zu sagen, ich fürchte Gott genug, ich werde nicht etwas tun, was ihm missfällt. Das andere ist Furcht vor den Konsequenzen. Das ist nicht Gottes Furcht. Haben wir genug Furcht vor Gott zu sagen, Gott, ich weiß, du weißt besser als ich und ich will nicht gegen dich sein. Ich weiß, gegen dich kann ich nicht bestehen. Und deswegen, wenn du sagst Nein, dann vertraue ich deinem Nein. Und wenn du sagst, geh, dann gehe ich, weil ich dir vertraue. Nun, ich gehe davon aus, die meisten heute Morgen hier, wir würden sagen, ich glaube Gott. Und meistens meinen wir damit, ich glaube, dass er für meine Sünde gestorben ist, ich habe ihn als meinen Heiland angenommen. Und das ist die Grundlage, das ist wichtig und das macht uns zu einem neuen Menschen und es vergibt uns unsere Schuld. Aber der Glaube soll weitergehen. Es ist nicht eine einmalige Handlung, die sagt, ich habe einmal geglaubt und jetzt ist ja egal. Sondern wir sollen kontinuierlich glauben, kontinuierlich vertrauen. Und der äußert sich dann, dass ich ihm eben auch in den Sachen vertraue, die er mir sagt. Nicht nur, wie ich errettet werde, sondern wie ich dann auch in der Heiligung leben soll. Sie wollen sich lieber verstecken. Doch Gott lässt nicht locker. Er geht nach, redet mit ihnen und sagt, hey, hast du von der Frucht gegessen, wo ich verboten habe? Warum tut er das? Nicht, weil er verdammen will, sondern weil er versöhnen will. Gott geht uns nach. Gott überführt uns. Nicht, weil er Freude daran hat, dass wir uns schlecht fühlen, sondern weil er möchte, dass es zu einer Wiederherstellung der Beziehung führt. Wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ich fühle mich so schlecht, weil ich weiß, was ich gemacht habe, weil ich weiß, wie ich mich verhalten habe. Und Gott sagt, du fühlst dich so wegen der Sünde. Aber du, da muss es nicht bleiben. Es wird so lange so bleiben, wie wir uns verstecken. Wie wir versuchen, es zuzudecken. Das war für Adam und Eva kein Ausweg. Aber der Ausweg wäre zu sagen, hier bin ich. Und ich habe mich schuldig gemacht und es ist mir peinlich. Aber ich weiß, nur du kannst hier heraushelfen. Nur du kannst wirklich bedecken. Nur du kannst die Schuld vergeben. Und deswegen komme ich so, wie ich bin. Ich weiß, du weißt es eh und je schon. Aber wir wollen die Versöhnung. Aber was machen sie stattdessen? Als Gott sie dann direkt anspricht, wir kennen Jesus, er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da sagte der Mensch, und das hebräische Wort für Mensch ist Adam, das ist genau der Mensch, Adam, ja, er sagte, die Frau, die du mir gegeben hast, zur Seite gestellt hast, sie gab mir und ich nahm von der Frucht und ich aß. Und wie ist es bei der Frau? Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du da getan? Die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht. Und da aß ich. Ja? Wir schieben immer gerne die Schuld ab. Und jetzt kommt das, was ich eben schon eingeblendet habe. Sünde führt immer zu Konflikten und macht aus einem harmonischen Miteinander ein Gegeneinander. Was war das Letzte zuvor, was Adam zu seiner Frau gesagt hatte? Das endlich ist Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll, nach deutscher Übersetzung, Männin heißen. Sie ist wie ich, wunderbar. Und Gott sagt, er hat sie zusammengeführt und er wird Vater und Mutter verlassen, seine Frau anhängen. Die beiden werden ein Fleisch sein. Die sind nach unserem heutigen Vokabular, die sind frisch verheiratet. Essen von der falschen Frucht. Und was wird aus dieser liebevollen Beziehung? Ihre Schuld. Sie hat mich dazu verführt, das zu machen. Statt sich zu schauen, die eigene Verantwortung zu übernehmen, immer versuchen, das abzuschieben. Und ja, das hat drastische Auswirkungen zu unserer Beziehung zu Gott. Aber es hat auch Auswirkungen zu unserer Beziehung untereinander. Hat nicht nur die Beziehung zwischen Adam und Gott zerstört und zwischen Eva und Gott zerstört, es hat auch die Beziehung zwischen Adam und Eva kaputt gemacht. Das, was vorher ein freudiges Miteinander war, war jetzt plötzlich ein Gegeneinander. Sie ist schuld, dass mir das passiert ist. Ja, und sie schiebt es dann weiter ab auf die Schlange. Aus einem offenen Miteinander wird ein Gegeneinander. Und leider haben wir in dieser Hinsicht zu gut von unseren Vorfahren gelernt. Wir suchen die Schuld bei anderen und finden darum keine Lösung. Wir hatten Ende letzten Jahres einige Predigten aus Sprüche gehört. In Sprüche 28, Vers 13 heißt es, wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Versuch es nicht zuzudecken. Weder mit Feigenblättern, noch mit Teppichen, noch mit sonst irgendetwas wird das funktionieren. Mit Löschen von Daten wird das nicht funktionieren, mit Ausgießen von Sachen, mit was weiß ich, was wir in unserer sündhaften Kreativität darauf kommen, wie wir das irgendwie verstecken könnten. Und sagt, wirst keinen Erfolg haben. Gott weiß es. Und unser Herz weiß es auch. Aber wir werden Erbarmen finden, wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir wenn wir die Schuld abschieben, dann haben wir bestimmt aber eine Erklärung, aber das ist noch lange keine Entschuldigung. Man sagt, die Erklärung ist, hier ist, wie ich zu dieser Frucht gekommen bin. Die Frau hat sie mir gegeben. Und das passiert so, so häufig. Ich meine nicht, die Frau hat gegeben, der Mann hat gesündigt. Was ich meine ist, wir sagen, wir geben eine Erklärung und meinen, das ist eine Entschuldigung. Ne? Fängt bei Klein schon an. Ja? Er hat zuerst getreten. Okay? Selbst, nehmen wir mal an, das ist wahr. Okay? Aber was ist die logische Schlussfolgerung des Kindes? Ich habe zurückgetreten. Ich habe eine Entschuldigung, weil der angefangen hat. Ich bin zu spät gekommen, weil die anderen so langsam gefahren sind. Und ich nehme an, meine Erklärung gilt als Entschuldigung. Ja? Aber das funktioniert hier nicht. Und manchmal können wir vielleicht auch Sachen verstehen und sagen, okay, das war wirklich schwierig. Und wir können manchmal verstehen, wenn Leute vielleicht auch sauer werden, wenn sie gestresst sind. Aber bei Gott, unsere Umstände sind niemals eine Entschuldigung zu sündigen. Wir sind auch Menschen, wir können es nachvollziehen. Und Gott ist in Christus Mensch geworden, sodass wir einen Hohepriester haben, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten. Der versteht, dass das eine Herausforderung ist. Der versteht, wie es ist, wenn die eigene Familie das nicht glaubt und ablehnt. Bis zu Jesu Tod haben seine Geschwister auch nicht an ihn geglaubt. Okay? Er versteht das. Er versteht, was es ist, abgelehnt, verleugnet zu werden von den engsten Freunden. Er weiß, was es ist, wenn andere um ihn herum sündigen. Aber es ist niemals eine Entschuldigung, dass wir Gleiches mit Gleichem vergelten. Selbst wenn wir sagen können, ja, das ist deswegen passiert. Okay, deswegen haben die anderen das gemacht. Deswegen waren die Umstände so. Aber du bist in Gottes Ebenbild geschaffen und du bist kein Roboter, du bist kein Automat, der keine Wahl hatte, der machen musste, der Sünde nachgeben musste. Das verringert deinen Wert viel zu sehr. Du bist vor Gott wichtiger und hast mehr Möglichkeiten, als du dir zutraust. Gott hat gesagt, du bist verantwortlich. Ich habe dich geschaffen und es ist deine Verantwortung. Was machst du damit? Es bleibt die Verantwortung der anderen, was sie gemacht haben. Okay? So, wenn du sagst, okay, der hat doch zuerst getreten, dann bin ich immer noch verantwortlich, dass ich zurückgetreten habe. Aber der andere bleibt auch für sein Treten verantwortlich. Okay? Wenn wir sagen, ich habe mich schuldig gemacht, okay? Wenn Adam gesagt hätte, es war meine Schuld, ich habe von der Frucht genommen, die ich nicht hätte nehmen sollen. Ich habe deine Stimme gehört, ich wusste, es war verkehrt, ich habe es trotzdem gemacht. Es ist meine Verantwortung. Das würde Eva nicht von ihrer Verantwortung entbinden. Okay? Aber er wäre dann richtig damit umgegangen. Wir sollen bei uns anfangen. Und die Bibel zeigt uns immer wieder, das Problem liegt nicht da draußen, sondern hier drin, in unserem Herzen. Wir sind für uns verantwortlich, selbst wenn wir provoziert werden. Selbst wenn wir verführt werden. Hier von Satan höchstpersönlich. Das kommt selten vor. Bei Adam und Eva war es der Fall. Ja? Und Gott kommt zu Eva und sie sagt, ja, ich bin verführt worden. Okay? Und den Unterschied sehen wir auch direkt im nächsten Vers. Ich lese den einmal und dann lesen wir gleich noch weiter. Aber wir hatten Gottes Dialog jetzt mit Adam, dann mit Eva. Und dann heißt es weiter in Vers 14, und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Okay, das ist fast zu Ende. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen. Die, wo ist hier der Unterschied zwischen dem, was er mit Adam gemacht hat, was er mit Eva gemacht hat und was er mit der Schlange gemacht hat? Bei Adam hat er gefragt, was hast du gemacht? Bei Eva gibt er die Option einer Antwort, was hast du getan? Die Schlange hat keine Option. Da sagt er nicht, Schlange, wie bist du auf diese Idee gekommen, die Menschen zu verführen? Und sagt direkt die Konsequenzen, und das ist eben auch unser dritter Punkt, die Folgen oder die Konsequenzen. Vers 14 haben wir schon gelesen, wir lesen jetzt auch noch von 15 bis zum Ende des Kapitels. Also nachdem er gesagt hat, Schlange, hier sind die Konsequenzen, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht die Hand ausstrecke und noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott der Herr schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ ihn östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Wir kommen jetzt zu den Konsequenzen. Es gab die Konfrontation, was hast du gemacht? Und Gott hört sich die Ausreden an, aber das ändert nicht die Konsequenzen. Okay? Er nimmt sich da, er macht nicht voreilig ein Urteil, selbst wenn es für ihn nicht voreilig wäre, weil er allwissend ist. Aber er nimmt sich das trotzdem, und ich bin der Überzeugung, auch als Vorbild für uns. Manchmal, wir springen ganz schnell zur Schlussfolgerung. Ja? Die Person hat was gegen mich, weil die hat so geguckt oder hat mich nicht gegrüßt oder. Ja? Und manchmal, wir wissen nicht, was wirklich vorgegangen ist. Okay? Gott, obwohl er allwissend ist, dann sagte, was hast du getan? Er wusste, was er getan hat, aber sagte, ich möchte das hören. Und ich höre mir auch an, als er sagt, die Frau, da sagt er nicht, stopp. Ja? Sondern er sagt, okay, ich höre mir das an. Frau, ich höre mir das an. Na, auf die Schlange höre ich nicht. Und die Konsequenzen sind, die Schlange muss auf den muss kriechen und den Staub immer ins Gesicht kriegen, wie sie vorher aussah. Reine Spekulation, keine Ahnung, werde ich hier nicht machen. Zu den Frauen sagt er, werden Schmerzen haben bei der Geburt und Männer die harte Arbeit an dem Boden. Okay. Die Arbeit und die Kinder an sich sind nicht der Fluch. Okay? Er hatte zur Frau schon im Garten Eden gesagt, vermehrt euch, füllt die Erde. Und er hatte dem Mann schon vorher gesagt, du sollst den Boden bebauen und bewahren. Die Arbeit, die Kinder sind nicht der Fluch, sondern die Mühsal. So wird es in Elbefelder übersetzt. Kein Problem, wenn die Übersetzung, du eine andere Übersetzung hast. Aber wichtig ist schon, und das fand ich für mich interessant, war mir vorher noch nicht so aufgefallen, dieses Wort Mühsal im Hebräischen ist das Gleiche und steht bei Mann und steht bei Frau. Mit Mühsal wirst du Kinder gebären und mit Mühsal wirst du arbeiten vom Boden. Beide haben die Schwere bei der Geburt, bei der Arbeit. Und sagen, das sind die Konsequenzen auf der Sünde und die kommen auf euch beides. Und ultimativ führt es dann zum Tod. Vers 19 wird dann häufig bei Beerdigung zitiert, wo es dann Ende heißt, denn vom Staub bist du genommen, Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Ja? Führt zum Tod, genau wie Gott vorhergesagt hat. Und in Römer 5, Vers 12 heißt es, darum wie durch einen Menschen, Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Da hat es angefangen und dann quasi, ich sage nicht biologisch, dass es mit der DNA weitergegeben worden ist, aber so kann man sich das vorstellen. Kann sein, weiß ich nicht. Ja, aber auf jeden Fall wurde es an alle Menschen weitergegeben. Und dieser Abschnitt erklärt uns, warum in Gottes guter Welt, die er geschaffen hat, die sehr gut war, so viel Leid und Schmerz gibt. Aber in all diesem findet sich auch Hoffnung. Denn Gott bestraft nicht sofort mit dem Tod, mit dem körperlichen Tod. Ja, da ist die Trennung dann von Gott, kommen wir gleich noch dazu. Aber er hatte ja gesagt, an dem Tag, da du davon isst, wirst du ganz gewiss sterben. Er hätte sie auf der Stelle töten können. Hat er nicht getan. Stattdessen kündigt Gott an, dass der Nachkomme der Frau den Satan besiegen wird. Vers 15, wo er zum Satan spricht, Feindschaft, wird dort sein. Das heißt, der Sieg der Sünde ist nicht von Dauer. Aber noch mehr. Gott greift direkt ein und bekleidet sie mit Leibröcken aus Fell. So heißt es Vers 21. Nachdem er die ganze Konfrontation hat, nachdem er die Konsequenzen gegeben hat, sagt er immer noch, okay, pass auf, bevor ich euch jetzt aus dem Garten rausschicke, ich werde euch jetzt richtig kleiden. Weil das mit den ganzen Blättern, das funktioniert sowieso nicht. Ja, ich gebe euch was Ordentliches, ich gebe euch einen Leibrock aus Fell. Okay. Der Mensch will seine Scham verstecken, aber Gott will die Schuld bedecken. Der Mensch will einfach nur so, oh, hoffentlich werde ich nicht gesehen, das wäre ja peinlich. Aber Gott sagt, statt zu versuchen, das irgendwie abzudecken, ein bisschen was vorzuhalten, ein paar Blätter oder was auch immer das heutzutage sein mag, ja, stattdessen werde ich dich, deine Schuld bedecken. Und wie er das macht, er bedeckt sie mit Leibröcken aus Fell. Und aus Fell kann es nur geben, wenn ein Tier geopfert worden ist. Ja? Und ich habe das so formuliert, das hat mir geholfen. Der Mensch sucht einen Sündenbock für seine Vergehen. Gott bietet ein Unschuldslamm für unsere Vergehen. Wir suchen immer jemanden, der schuld ist, dass es nicht bei mir sein muss. Sie hat gegeben, die Schlange hat mich verführt, der andere hat angefangen, es waren die Umstände gewesen, wenn ich nicht so arm gewesen wäre, hätte ich das nicht gemacht. Wenn ich gehabt hätte, was alle anderen hatten, hätte ich das nicht gemacht. Wenn, nicht ich, sondern die anderen. Wir suchen einen Sündenbock. Wir suchen, dass jemand anders Schuld hat. Aber Gott bietet ein schuldloses Opferlamm für uns. Und dann ist es auch kein Wunder, dass Johannes der Täufer sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das ist angekündigt. Der Nachkomme der Frau wird kommen. Er wird den Satan besiegen. Wir versuchen, die Schuld abzuschieben und sagen, Gott sagt, bitte, so funktioniert das nicht. Die Schuld bleibt in dir drin, sie bleibt an dir drauf. So kriegst du keine Vergebung. Aber komm zu mir, gib die Schuld zu und ich bereite für dich ein Lamm. Er hat sie hier konfrontiert. Er hat gesagt, okay, ich gebe euch die Warnung vorweg. Sie sind verführt worden, sie haben der Verführung nachgegeben. Er hat sie konfrontiert, aber er hat auch einen Ausweg bereitet. Und diesen Ausweg sollen wir annehmen. Und nun sehen wir, wie alles zusammenpasst. Schöpfung, Gott macht alles wunderbar. Sünde und Erlösung. Die Frage ist, wo steckst du in dieser Geschichte? Nein, ich behaupte nicht, jemand von euch ist so alt, dass er schon damals dabei gewesen ist. Aber wo ist die Verbindung zu mir heute? Versteckst du dich noch? Verstehst du Gottes Plan zu sagen, ja, ihr habt gesündigt, aber ich habe einen Plan der Erlösung. Und wenn du es verstanden hast, bist du erlöst. Hast du diese Vergebung, hast du dieses Lamm angenommen für dich? Gott vertrieb dann den Menschen, das hatten wir in den letzten Versen gelesen, aus dem Paradies, stellte seinen Engel, einen Cherub, davor. Es gab keinen Weg für den Menschen selber zurück. Aber wir können zwar nicht von uns aus zurück ins Paradies, aber Gott ruft uns zurück zu sich. Jesus selber sagt in Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahegekommen. tut Buße, glaubt an das Evangelium. Was ist die Lösung für die Sünde? Wir haben am Anfang die Versuchung angeschaut, zu sagen, okay, wenn du in einer Versuchungssituation bist, bitte gib nicht nach. Wir haben gesehen, wohin das führt. Es wird Konsequenzen geben. Und Konfrontationen sind uns immer unangenehm, insbesondere Konfrontationen mit Gott und in unserem Gewissen. Aber Gott sagt auch, ja, es gibt Konsequenzen, das sollen wir bedenken. Okay? Sünde hat Konsequenzen. Und selbst Vergebung löscht ihr nicht immer komplett aus. Ja? Auch als sie das Lamm dann angenommen hatten, mussten sie immer noch aus dem Garten raus. Und viele von uns kennen das und sagen, ich habe was verkehrt gemacht und ich habe bis heute die Konsequenzen von den Entscheidungen, die ich in der Vergangenheit getroffen habe. Aber Gott vergibt. Er sagte, tu Buße, glaub das Evangelium, glaub die frohe Botschaft. Gott weiß von der Schuld und er liebt dich trotzdem. Er liebt dich so sehr, dass es nicht einfach nur ein emotionales Gefühl ist, sondern dass er sagt, ich komme selber auf diese Erde, Christus stirbt für deine Schuld, sodass ich dir vergeben kann und wir zurück können in seine Gegenwart. Ja, und es wird hier verhindert, dass er vom Baum des Lebens nimmt. Lies mal nach in Offenbarung 22. Dort steht wieder der Baum des Lebens und wir werden von den Früchten nehmen und ewig leben, die wir die Vergebung angenommen haben. So geht es zurück. So geht es zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, die Sünde ist nicht das Ende. Ist ja auch logisch. Hey, die Bibel ist ein dickes Buch. Wir sind in 1. Mose, erstes Buch, Kapitel 1, 1. Mose, Kapitel 3. Das ist nicht das Ende. Dann hättest du eine sehr kurze Bibel. Es ist der Anfang der Gnade. Und das darf es bei dir sein. Vielleicht sagst du, Mann, ich habe das schon so häufig versucht. Ich habe versucht, mich zu bessern. Ich habe versucht, das nicht mehr zu machen oder so. Aber ich bin irgendwie in der Sünde gefangen. Wir dürfen es bekennen, statt zu versuchen, zu verstecken. Zu sagen, ich habe mich schuldig gemacht. Gott, ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Gnade. Wo bist du in der Geschichte? Ich habe nicht gefragt, kennst du die Geschichte? Wo bist du in der Geschichte? Bist du bekleidet mit der Gerechtigkeit Jesu Christi? Oder versuchst du immer noch deine eigene Gerechtigkeit, indem du deine Schuld versuchst zu verstecken? Wo bist du? Und wenn du es gelernt hast, wenn dir vergeben ist, dann lerne auch aus der Vergangenheit und sag, mach's nicht wieder. Es hat immer Folgen. Es ist immer peinlich, es ist unangenehm und es trennt unsere Beziehung zu Gott und zueinander. Lass uns tun, was recht ist, aber das wird uns nie gerecht machen. Wir haben ja diese Schuld schon auf uns. Wir brauchen die Vergebung durch Jesus Christus. Hast du sie? Und wenn du sie hast, gewährst du sie auch anderen. Erzählst du ihnen davon und bietest du ihnen auch in der Beziehung an, dass Vergebung da sein kann. Lass uns beten. Himmlischer Vater, die Geschichte war den meisten von uns hier nicht neu. Aber wir konzentrieren uns mal nicht häufig auf die Schuld. Und die Schuld ist groß, aber die Gnade ist größer. Deine Vergebung ist so unbegreiflich groß. Und wir wollen dir heute danken. Und wir wollen das gleich auch noch im Lied Ausdruck verleihen. Die Gnade ist groß. Herr, ich bete, wenn jemand hier ist oder das irgendwann online nachhört und diese Gnade noch nicht angenommen hat, dass sie sehen, ich brauche das. Schluss mit Verstecken, es bringt sowieso nichts. Ich bekenne, ich wende mich davon ab und ich komme zu Christus und sage, bedecke du mich, vergib mir meine Schuld. Und Herr, ich bete aber auch für uns als deine Kinder, die wir weiter mit der Sünde zu kämpfen haben. Hilf uns, dass wir daraus lernen, nicht nachzugeben. Aber wenn wir doch nachgegeben haben, zu deinem Thron der Gnade zu kommen, schuldig wie wir sind, peinlich wie es ist, nackt wie wir sind, ohne eigene Gerechtigkeit und dich bitten, dass du uns vergibst und uns reinigst von jeder Ungerechtigkeit. Danke, dass du das komplett für uns getan hast. Danke, dass es Hoffnung auch in der Sünde gibt. Egal wie lange wir drin sind, egal wie schlimm die Sünde war, Gnade ist mehr. In Jesu Namen. Amen. Okay. Genau das Lied wollen wir singen. Ihr könnt gerne schon dazu aufstehen. Wladimir kommt nach vorne. Singt mit uns, wir singen gemeinsam, Gnade ist mehr. wenn du sagst, ich brauche diese Gnade. Vielleicht für eine Situation, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben. Ich werde nach dem Lied hier vorne sein. Du kannst zu mir kommen. Wir wollen gerne helfen.